Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Sterbewelten, dem Hospiz-Podcast des Christophorus-Hospizvereins in München. Mein Name ist Stefanie Vossilus. Hans Steil ist Gesundheits- und Krankenpfleger und geht nun nach 21 Jahren beim Christophorus-Hospizverein in Rente. Der CHV ist schon seit vielen Jahren auch in Pflegeheimen unterwegs. Hans Steil hat früher selbst in Heimen gearbeitet und nach seinem Wechsel zum CHV hat er das Personal in Pflegeheimen beraten, geschult und dadurch ein tiefes Vertrauen zu diesen aufgebaut. Er kennt alle 58 stationäre Einrichtungen in München, in denen der CHV unterwegs ist und hat maßgeblich dazu beigetragen, ein gutes Sterben in diesen Heimen zu ermöglichen. Hans Steil spricht auch ein Plädoyer für die Pflegeheime aus und erzählt von den Veränderungen der Kultur des Sterbens in diesen Einrichtungen. Ich wünsche Ihnen nun ein interessantes und erkenntnisreiches Gespräch zwischen Sepp Reischl, dem Vorstand und fachlichen Leiter des CHVs, und Hans Steil.
Hans, wir kennen uns auch diese ganze Zeit schon. Mit welchem Gefühl sitzt du heute da, nach diesen über 20 Jahren? 21 Jahre sind es genau, glaube ich. Wie geht's dir beim Abschied?
Es sind zwei Herzen, die in mir schlagen. Mhm. Also so zum einen, ich habe es jetzt natürlich sehr, sehr lange getan, ja, diese Arbeit, die mir im Prinzip auch immer Freude gemacht hat. Und auf der anderen Seite, so nach insgesamt 47 Jahren Arbeitsleben, merke ich, es gibt dann auch noch was anderes. Und dem soll einfach auch noch ein bisschen Platz gehören. Und da freue ich mich natürlich auch drauf. Mhm. Auch wenn ich gerade aktuell im Moment sehr melancholisch bin. Ja, weil ja. Es kommt halt sehr nah, dieser Abschied.
Ja, ja, die Arbeit war ja für dich nicht irgendeine. Nein. Du bist Gesundheits- und Krankenpfleger. Erzähl doch mal kurz, was du sonst noch alles gemacht hast. Du hast ja nicht nur jetzt Hospiz und Sterbebegleitung gemacht.
Ich habe grundsätzlich meine Pflegeausbildung in der Psychiatrie gemacht. Mhm. Ich habe 12 Jahre in einer psychotherapeutischen Klinik gearbeitet. Ich war dann anschließend 9 Jahre Pflegedienstleiter in der stationären Altenhilfe. Das heißt, Pflegeheim von innen kenne ich seit 1993. Ja, das ist mehr wie die Hälfte meines Arbeitslebens, habe ich in den Heimen dann unterm Strich verbracht.
Die ganze Generation,
und,
genau, ja.
Und bin seit 2002 jetzt hier im Hospizverein.
Wie bist du denn dazugekommen? Das ist eine abenteuerliche Geschichte, glaube ich.
Dazugekommen bin ich, weil ich abgeworben wurde. Ja. Die Geschäftsführerin vom Hospizverein, die Frau Westrich, war im Vorfeld eine Heimleitung in meiner ersten Stelle als Pflegedienstleiter. Mhm. Und nachdem 1999 war das die Christophorus Akademie das erste Mal einen Palliativ-Care-Kurs für Pflegekräfte angeboten hat, ja, habe ich damals mit der Frau Westrich auch ausgemacht, dass ich einen Platz bekomme, weil ursprünglich war es gar nicht vorgesehen, dass Mitarbeiter aus einer Pflegeeinrichtung, aus einem Pflegeheim an solch einem Kurs mit teilnehmen. Mhm. Und dankenswerterweise hat sie das ermöglicht. Und 2002 hat sie mich dann abgeworben.
Ja, da warst du damals schon als ein Exot, der aufgefallen ist und der einen Eindruck hinterlassen hat.
Mhm. Vielleicht.
Ja, ja, und ich bin ja jetzt für gut 30 Jahre dabei und ich kann mich gut erinnern, dass das auch mit ausschlaggebend war, dass der Christophorus Hospizverein dann auch einen Schwerpunkt gesetzt hat in der Hospizarbeit in den Pflegeheimen.
Genau.
Und das war was Neues und war auch ein, würde ich jetzt auch sagen, sehr erfolgreiches Modell und hat sehr viel in Bewegung gesetzt. Hospiz verbindet man ja zunächst nicht mit Pflegeheim.
Ja. Genau. Es war auch damals so die Inhalte der Anfragen aus den Pflegeheimen waren anders als ambulante Anfragen. Ja? Ärzte gab es noch nicht in diesen Teams und bei den ambulanten Anfragen ging es in der Regel entweder um eine Hospizhelferbegleitung oder um Fragen zur Symptomlinderung, zur Schmerztherapie oder auch sonstige Symptomlinderung. Und bei den Anfragen, die aus dem Pflegeheim kamen, ging es eher darum, wie geht man um mit diesem Thema Flüssigkeit und Ernährung am Lebensende, einfach weil dieses Bedürfnis so nach Essen und Trinken von den Menschen am Lebensende weniger wird. Es ging um die Frage Patientenverfügung, wenn eine vorhanden ist, gilt die jetzt in dieser Situation? Ja, und wenn nicht, was hätte der betroffene Mensch sich eigentlich gewünscht für das Ganze? Wie kann man das dann auch, wenn keine Patientenverfügung da ist, wie kann man das entsprechend dokumentieren, dass man ihm gerecht wird?
Also viele ethische Fragen.
Viele ethische Fragen, ja. Auch wie kann man den Menschen, weil viele dieser Erkrankungen führen oftmals zu Klinikaufenthalten, die aber nicht mehr wirklich zielführend sind und oftmals für die Betroffenen eigentlich nur noch eine Belastung darstellen. Mhm. Das heißt auch, wie kann man da das Ganze absichern, dass man diesen Menschen unnötige Klinikaufenthalte ersparen kann?
Das heißt, die Pflegeheime waren ja voll auf der Spur, ob sie es noch weiter sind, ist die Frage, aber auf der Spur, das Leben zu erhalten und zu verlängern. Und das hieß für die Bewohnerinnen und Bewohner, meistens maximale Lebenserhaltung, genau, und damit Einbußen auch in der Qualität.
Genau. Also ja, so, das, was für mich so eindrücklich immer noch geblieben ist, da war ich dann schon eine ganze Zeit tätig. Ende 2013 habe ich mal ein Beratungsgespräch mit Angehörigen einer Dame geführt, die eine ganz weit vorangeschrittene demenzielle Erkrankung hatte. Ja. Und diese Frau war 2013 146 Tage im Krankenhaus. Das heißt, es ging Krankenhaus rein, Krankenhaus raus, Krankenhaus rein, Krankenhaus raus. Die Intervalle sind immer kürzer geworden. Zum Schluss war es so, dass man an einer Hand abzählen kann, wie viele Tage ist sie da, bis sie wieder ins Krankenhaus kommt. In der Regel, weil diese Erkrankung in der hochbetagten Menschen meist zu Schluckstörungen führen und damit bekommen die Menschen, sie werden immer mit dem Verdacht der Lungenentzündung eingewiesen, weil sie Fieber bekommen.
Ja. Und du hast ja ganz wesentlich als Pflegekraft, dann auch als Fachkollege letztlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Heimen beraten, die eben in dieser Situation auch sehr unsicher waren und auch ungesichert waren.
Ja. Ja, natürlich. Wobei das, was für mich schon auch wichtig war und was zum Teil unter meinen Kolleginnen, die ich im Hospizverein hatte, ja, man muss gern in ein Pflegeheim gehen, damit man überhaupt ankommen kann dort, auch bei den Kollegen ankommen kann, ja. Und es gab Kolleginnen, die haben Pflegeheim als eine Versorgung zweiter Klasse erlebt, ja, und das wiederum ist, diese Haltung wird gespürt und da kriegt man keinen Fuß in die Tür. Und mir geht es also selbst heute, nach diesen 20 Jahren Beratungen im Hospizverein, ich gehe immer noch gerne in Heime, ja. Ich sehe da sehr wohl Defizite, aber die sind aus meiner Sicht weniger von den Pflegekräften vor Ort zu verantworten, sondern das ist eher ein politisches Problem. Ja? Was sind uns die alten Menschen, die Heimbewohner, was sind sie uns wert, welche Personalschlüssel gibt es, wie kann man damit umgehen? Das ist aber eher, ein gesellschaftspolitisches Problem. Ja? Da kann der einzelne Mitarbeiter nichts dafür.
Aber du hast da ganz wesentlich einen Umschwung auch gebracht und vor allem, wie du gerade gesagt hast, ja, Wertschätzung in die Häuser getragen für das, was sie leisten, und dieses schlechte Image, das in der gesamten Gesellschaft besteht und auch in der Hospizbewegung etwas transportiert wird.
Genau.
Das kann man, glaube ich, auch so bis heute im Grunde bestätigen. Ja.
Genau.
Versucht zu korrigieren. Ja.
Nein, das ist schon in Ordnung. Es gibt etliche Ehrenamtliche, die sagen, in ein Heim gehe ich lieber nicht. Ja. Aber auch bei meinen festangestellten Kollegen, ja, gibt es viele, die sagen, nein, Pflegeheim, das kann ich mir nicht vorstellen, da möchte ich nicht hingehen.
seine besondere Herausforderung. Wir haben das dann 2004 in der Gründung dieses Dienst, eigenen Dienstes, palliativ-geriatrischer Dienst genannt, diese Arbeit. Und diese im Grunde auch neue Wertschätzung und auch Fokussierung auf dieses Versorgungssystem Heim. Ja, und auf, wie du gesagt hast, auf die Defizite, aber auch das, was da geleistet wird, anders zu sehen. Und die Herausforderungen sind andere. Ja. Du hast schon angesprochen, die ethischen Herausforderungen. Das, was ja, da muss ich nochmal historisch ein bisschen zurückblenden, du warst ja der erste Hospizbruder sozusagen. Vor dir gab es bei uns nur die Hospizschwestern. Genau. Und die waren sehr, sehr wichtig, haben wichtige Vorarbeiten geleistet und gerade im ambulanten Bereich auch gegenüber den Ärzten ein neues Standing, ein neues Auftreten praktiziert. Und du hast als erster Mann dann in dieser Arbeit nochmal neue Türen geöffnet, gerade in die Heime hinein. Du hast, was wir ja schon ein bisschen berührt haben, die Mitarbeiter in den Heimen besonders angesprochen. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen? Du warst heftig involviert in Bildungsarbeit, in Palliativ-Care-Kursen. Aller Art hast du diesen Bereich und deine Erfahrung da auch weitergegeben.
Also das war natürlich was häufig ein Türöffner war. Der Hospizverein hat relativ frühzeitig Inhouse-Schulungen in den Einrichtungen gemacht, so 3 Tage Einführungsseminare. Das hat damals die Christel Ort im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und mit mir dann als Pflegekraft, ja, wir haben da ganz viel gemacht. Und es hat natürlich den großen Vorteil gehabt, wir oder ich war dann bekannt in den Einrichtungen. Und über dieses ist es vielen Kollegen dann vor Ort leichter gefallen, Anfragen zu stellen, einfach weil sie gewusst haben, wer kommt denn da eigentlich, ja? Was ist es für ein Mensch? Und dadurch ist über die Jahre natürlich ganz viel Vertrauen auch gewachsen. Ja?
Viele haben dich kennengelernt und schätzen gelernt und sind eben dann auch auf dich zugekommen.
Genau. Dasselbe ist im Prinzip, ja, der Caritas-Verband hat 2008 so ein Implementierungsprojekt gemacht, ja, über dieses war ich 12 Jahre Kursleiter für Palliativ-Care-Kurse bei der Caritas, wo man sagen kann, da habe ich sicher auch 240 Mitarbeiter ungefähr mit ausgebildet. Und man trifft sich dann halt wieder in den Einrichtungen und es ist ganz viel Vertrauen. Ja. Es ist aber auch, und das ist für mich auch so ein ganz wichtiger Punkt gewesen über diese vielen Jahre, die ich das gemacht habe, ist auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Hausärzten entstanden, weil das doch häufig auch immer die gleichen Ärzte sind. Und das war einfach auch eine sehr vertrauensvolle Arbeit, ja, wo man sich gegenseitig gekannt haben, wo ich es oft erlebt habe, dass Hausärzte haben meine Telefonnummer oder unsere Telefonnummer weitergegeben mit der Bitte, sich doch zu wenden, weil letztendlich wir auch für ein Beratungsgespräch viel einfacher und leichter Zeit zur Verfügung stellen konnten, als das ein Hausarzt machen kann. Ja. Und es war auch jetzt so, ich habe mich in meinem verabschieden, zum Schluss in meiner Tätigkeit, ich habe mich von vielen Hausärzten verabschiedet und das ist was ich dort durchaus von allen immer als positive Rückmeldung auch bekommen habe, ja, dass das, da war viel Verlässliches, ja, und bei diesen Beratungen, wo es ja auch oft um ethische Entscheidungen gegangen ist, weniger um irgendwelche medizinischen Geschichten, ja, sie wussten letztendlich, was ich berate, ja, und wenn wir dann Dinge dokumentiert haben, waren sie immer auch bereitwillig dabei, das mit zu unterzeichnen, diese Wege mitzugehen.
Ja. Du hast dich ja dann auch intensiv eingesetzt dafür, dass gerade auch die Kontrollinstanzen mit ins Boot kommen, das Heimaufsicht, dass die Beschwerdestelle für Probleme in der Altenhilfe mit an den Tisch kommen. Ich kann mich gut erinnern, dass da noch in den ersten Jahren des palliativ-geriatrischen Dienstes da ein breiter fachlicher Austausch auch zustande kam, gerade über diese ethischen Probleme. Genau. in den Pflegeheimen speziell. Genau.
Diese Broschüre, die wir erstellt haben, das ja. Würdevoll, würdevoll Leben bis zuletzt, ja, mhm. Wo wir alle an einem Tisch waren. Weil es natürlich schon sehr lange so war, dass, ich will da jetzt nicht böse sein, die Heimaufsicht München hat sich als Heimpolizei gesehen, ja, und es gab Stimmen, die haben behauptet, in den Heimen verhungern und verdursten die Menschen, was dazu geführt hat, dass vielen Menschen allein aufgrund dieser Tatsache, dass sie aufgehört haben zu essen und zu trinken, ja, die Heimaufsicht gesagt hat, da muss man die Menschen künstlich ernähren. Und sie haben dafür gesorgt, dass viele Magensonden gelegt worden sind. Ja. Mhm. Und ich denke, das ging über diese Gespräche, die man dann miteinander geführt hat, aber letztendlich auch einen juristischen Rat mit eingeholt hat. Wie ist es denn eigentlich, dieses ganze Jahr hat sich das entwickelt, dass diese unsäglichen Geschichten nicht mehr so der Fall waren und es heute eigentlich gar kein Problem mehr ist. Oder ich habe auch im Rahmen dieser Tätigkeit, denke ich, war ich circa 80 Mal mit beteiligt, wo wir künstliche Ernährungen beendet haben, das am Anfang immer eine große Aufgabe war, mit riesen Roundtable-Gesprächen, ja, alle an einen Tisch holen, beraten, wie, wo, was kann man machen und das dann engmaschig mit begleiten, wenn das da umgesetzt worden ist. Das stellt heute im Alltag kein Problem mehr dar. Ja. Das heißt, da werden wir in der Regel gar nicht mehr hinzugezogen, dass in den aber auch deutlich wenigeren Fällen, wo diese Magensonden heute gelegt werden, wenn das dann beendet wird, das kann eigentlich heute in allen Einrichtungen dieser Weg dann gut gegangen werden.
Das ist ja eigentlich eine sehr erfreuliche Entwicklung und eine Veränderung, wo Sterben in Pflegeheimen heute ja natürlicher vielleicht vor sich gehen kann, auch weil mehr Sicherheit eingetreten ist, auch mit der Gesetzgebung dann 2009 zur Patientenverfügung, aber auch mit der Stärkung des Personals und der Einrichtungen letztlich, wie sie mit diesen Herausforderungen umgehen können. Genau. Eine schöne Frucht nach 20 Jahren.
Ja, nein, da kann ich auch wirklich sehr gut drauf zurücksehen und mir denken, ja, da haben wir was Gutes gemacht. Da war ich sicher nicht alleine. Mhm. Ja, aber wir sind auch in diesem palliativ-geriatrischen Dienst. Das erste Jahr war ich allein. Dann kam eine Kollegin, eine Sozialarbeiterkollegin, die Frau Wohlleben mit dazu. Mhm. Ja, und das Team ist letztendlich immer größer geworden. Ja, heute sind es zwei Sozialarbeiterstellen, zwei Pflegekräfte sind wir und können das gut so machen. Und
auch viele Ehrenamtliche, die mit dabei sind.
Viele Ehrenamtliche. Das ist heute ein ganz großer Anteil, wo wir es letztendlich auch geschafft haben, in etlichen Pflegeheimen so feste ehrenamtlichen Gruppen zu haben. Mhm. Ja, und grundsätzlich ist es, diese Ehrenamtlichen, die leisten auch Großes dann vor Ort, das wir oft erst am Jahresende, wenn wir dann die Meldungen bekommen, ja eigentlich mitbekommen, was sie alles gemacht haben. Ja. Und wie gut es letztendlich tut, das kriege ich dann wiederum von den pflegerischen Kolleginnen und Kollegen aus den Einrichtungen mitgeteilt, ja, wie schön das ist, dass diese Menschen vor Ort sind.
Wir haben ja in München, glaube ich, knapp 60, ich glaube 58
58 Heime gibt es, stationäre Einrichtungen, genau.
Und du warst wahrscheinlich in allen.
Ich kenne alle.
Du kennst alle. Und du bist ja auch Teil der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. Du hast viele Rufbereitschaften gemacht, hast sicher viel Sterben auch zu Hause erlebt. Mhm. Was würdest du denn sagen, was unterscheidet das, wenn man es überhaupt so klar unterscheiden kann, das Sterben zu Hause in der privaten Wohnung vom Sterben im Heim? Kann man sowas pauschal heute überhaupt sagen?
Also mir persönlich geht es so, dass ich bei einem Sterben im Heim eigentlich nie so viel Not erlebt habe, wie das zu Hause entstehen kann, einfach weil ich durch dieses Pflegeheim, ich habe immer eine Versorgungsstruktur. Mhm. Ja, ich weiß, dass viele Menschen möchten nicht ins Heim gehen, ja, und müssen dann zu Hause, kann man nur oft schlechte Kompromisse eingehen, beziehungsweise der Kompromiss der ist, was ist jetzt das geringere Übel? Mhm. Ja, Und im Heim habe ich letztendlich, ich habe immer Mitarbeiter rund um die Uhr zur Verfügung. Mhm. Die mögen mehr oder weniger qualifiziert sein, das kann schon sein, aber es ist immer jemand da. Mhm. Es ist immer jemand da und es ist vor allen Dingen für Angehörige, die können kommen, die können bleiben, solange sie es möchten oder aushalten. Und sie können dann gehen und wissen, diesen Menschen versorgt. Da kümmert sich jemand drum.
Also ja. Du würdest als erfahrener Mensch hier, Fachmensch, sagen, man kann heute ganz gut im Pflegeheim, in München zumindest, sterben.
Sehr wohl. Für mich auch das Heim ein sehr guter Ort zum Sterben sein. Mhm. Ja, wobei ich im Vorfeld, das Pflegeheim kommt heute in keiner Lebensplanung mehr vor, ja, und ich habe immer den Eindruck, alle Pflegeheimbewohner, da ist keiner freiwillig dort, ja, sondern weil die Rahmenbedingungen es nicht mehr anders zulassen. Ich erlebe aber jetzt gar nicht so sehr in palliativen Situationen, wo wir als Hospizdienst dann mit dazukommen, ich erlebe einfach, dass viele Menschen selbst mit einer demenziellen Erkrankung im Heim plötzlich wieder aufleben, auch weil sie in Gesellschaft jetzt sind wieder, ja. Sie in ihren Wohnungen im dritten Stock, wo sie nicht mehr rauskommen, da vereinsamen viele, da sind gerade eventuell die Angehörigen noch da oder ein ambulanter Dienst, der mehr oder weniger regelmäßig kommt, ja. In den Heimen ist es, ich sage es jetzt so, das pralle Leben. Ja, da gibt es viele Veranstaltungen, es werden alle mitgenommen, ja, und da blühen viele Menschen wieder auf. Das heißt, Heim ist für mich nicht zwangsläufig ein schlechter Ort, sondern es kann ein sehr guter Ort sein.
Hat vor allem auch eine soziale Dimension, genau, und die zu Hause, ja. Gerade in einer Großstadt wie München, oft großes Leid bedeutet, die Einsamkeit. Ja. Das erleben wir nur als Randbemerkung auch bei unserem neuen Angebot, dem Tagesangebot zum Beispiel, dass Menschen eben zu Hause oft gar keine richtige Kontaktperson haben und nicht ins Gespräch kommen können.
Genau.
Danke also auch für die Werbung.
Ja, fürs auch Pflegeheim. Diesbezüglich, Heim ist für mich kein schlechter Platz. Ja. Es gäbe natürlich viele bessere Plätze, aber immer auch in diesem Zusammenhang, wenn ich nicht krank bin, wenn ich körperlich fit wäre, ja, wenn das Leben in Ordnung wäre. Aber das ist es halt nicht und das gehört zu unserem Leben letztendlich dann auch mit dazu, ja, dass Dinge nicht mehr so gut gehen, dass man vielleicht ein Stück Unterstützung braucht im Alltag, ja, dass das irgendwann immer mehr wird, dass vielleicht die geistigen Fähigkeiten ein bisschen nachlassen. Ja, 70% der Pflegeheimbewohner haben eine demenzielle Erkrankung. Mhm. Ja, und nichtsdestotrotz kann da noch ganz viel Lebensqualität vorhanden sein.
Hans, du hast ja in diesen über 20 Jahren sehr viele, wenn wir das so hören, auch sehr viele positive Erfahrungen gemacht, sehr viel erreicht. Wenn man das so beim Abschied vergleichen könnte, ja, du hast eine kleine Schatzkiste gepackt, wo du sicher auch viele positive Erfahrungen jetzt mitnehmen kannst in deinen Ruhestand. Gibt es vielleicht ein paar Geschichten, auch wenn das ein bisschen neugierig ist, vielleicht Geschichten, die für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch interessant sind, die dich in diesen 20 Jahren besonders berührt haben? Es ist ja manchmal so, dass sich bestimmte Patienten, Bewohnerinnen besonders einprägen oder besonders mit einem mitgehen. Gibt es da vielleicht die ein oder andere Geschichte?
Also es gibt für mich auf alle Fälle eine Geschichte, die mich, da denke ich immer noch gerne dran, und das ist so ganz spannend in diese Einrichtung, wenn ich gehe, das verbindet mich auch mit den Mitarbeitern dort, ja, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben, 2006 war das, ja, ein Bewohner, der wurde künstlich ernährt, also da ging es um die Beendigung einer künstlichen Ernährung, der wurde künstlich ernährt und es gab keine Patientenverfügung. Er war noch relativ jung, um die 65 Jahre alt, der hatte eine Hirnblutung, lag dann komatös da. Ja, es wurde im ersten Schritt natürlich alles gemacht, um ihn eventuell zu retten und zu schauen, eine Perspektive, kommt dann nochmal etwas zurück an Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er hat, aber er lag komatös da und er lag das schon ein halbes Jahr und die Familie hat sich damals Gedanken gemacht, hätte der Vater das eigentlich oder der Ehemann das so gewollt, ja, und alle waren sich im Prinzip einig, ja, und im Heim war es aber…
Er hätte es nicht gewollt.
Er hätte es nicht gewollt, ja, natürlich,
er hätte sterben wollen in der Situation.
Ja, das war ursprünglich ein Allgäuer, der vor Leben gestrotzt hat und gern in die Berge gegangen ist und so letztendlich ohne wirklich eine große Reaktion vor sich hin leben, das Herz schlägt halt noch, ja, und die Verdauungsorgane arbeiten, aber viel mehr war letztendlich das nicht mehr und das war für alle eigentlich unerträglich. Und im Heim war aber so die große Sorge, ja, wenn wir da jetzt etwas machen und im Prinzip beim Hausarzt auch, ja, bringen wir ihn da um, ja, und das war einfach ganz, ganz spannend, ja, so dann als Fallbesprechung, ja, im großen Team oder zuerst im kleinen mit der Wohnbereichsleitung und ihrer Stellvertretung und dem Hausarzt und der Ehefrau und dem Sohn sind wir zusammengesessen und das war einfach, haben dann nochmal ein Konzil im Prinzip gemacht in Großhadern, damals noch mit Professor Borasio. Ja, und dann ist diese Entscheidung so gefallen und ich weiß, ich bin damals dann jeden Tag hingegangen. Ja, eine Kollegin gab es, die habe ich jeden Tag gedrückt, weil sie einfach sich dem auch gestellt hat, obwohl sie emotional größte Probleme hatte, ja. Und auch sie arbeitet immer noch in der Einrichtung. Ja, und wir stellen einfach fest, ja, das war was, das hat uns zusammengeschweißt, es ist immer noch da.
Ihr seid
und
dann zu der Entscheidung gekommen.
Ja, ja, natürlich.
Er darf sterben. Zwar, weil er das so.
Er hätte es nie gewollt. Das ist so quasi wollte. Dann von der Ehefrau und den beiden Kindern, die haben das jeder für sich auch nochmal zu Papier gebracht, ja, warum sie sich sicher sind. Und da war meine Kollegin Ulla Wohleben, die war mit der Ehefrau viel im Kontakt auch und die ja dann auch gesagt hat, das war für sie so wichtig, das immer wieder zu lesen, ja, warum wir das machen, weil es hat relativ lange gedauert, dieser Mann, der hat dann 17 Tage noch gelebt, nachdem alles beendet worden ist, ja, und da kommen irgendwann Zweifel auf, ist es jetzt auch tatsächlich richtig, was wir so machen, und da hat die Ehefrau gesagt, das hat sie sehr, sehr unterstützt, ja, das immer wieder lesen zu können, das, was sie selber geschrieben haben, aber auch, was die beiden Kinder geschrieben haben, ja, wir machen da das Richtige.
Da war ja sicher auch diese oft sehr schlimme Aussage, ja, dürfen wir ihn jetzt verhungern und verdursten lassen?
Ganz genau.
Oder wollen Sie jetzt Ihren Angehörigen da verhungern und verdursten lassen, auch im Raum?
Ja.
Damit hast du ja ganz viel zu tun
gehabt. Genau, wobei diese Frage zum Glück, also ich habe es zumindest die letzten 3-4 Jahre nicht mehr mitbekommen, dass die nochmal gestellt worden wäre. Ja.
Also auch da hat sich was verändert.
Auch da hat sich etwas verändert.
Also eine Kultur, könnte man sagen, wirklich natürliche Sterben. Ja. Und das ist ja auch so einfach die medizinische Maßnahme einzustellen und das Sterben zuzulassen. Ja, das ist es, dass da wirklich eine große Veränderung eingetreten ist.
Ja. Das hat viel Mut von allen abverlangt, weil es für alle ja auch fremd war. Ja? Und wo man denkt, ja, da haben ganz viele Menschen ganz viel dazugelernt und einfach auch positive Erfahrungen gemacht, ja. Auch, dass da nicht wirklich jetzt körperlich irgendetwas Dramatisches abläuft, ja, und da massivst belastende Symptome auftreten würden, sondern meine Alltagserfahrung ist in solchen Situationen, die Menschen dürfen einfach friedlich einschlafen, ja. Sie werden die ersten Tage manchmal noch mal ein bisschen wacher, weil die Energie, die man zum Verdauen braucht, die steht plötzlich für ein Leben zur Verfügung. Ja. Und dann werden sie aber immer müder und müder und dürfen einschlafen.
Und das hat nichts mit qualvollen Verdursten und Verhungern zu tun. Das hast du sicher schon tausendmal erklärt. Aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht sagst du noch zwei Sätze dazu.
Genau. Das ist für mich letztendlich ganz einfach. Verhungern und verdursten kann nur jemand, der unter Hunger und Durst leidet und dem ich nichts gebe. Ja, grundsätzlich ist es auch da in den Pflegeheimen, sage ich das manchmal in Palliativ-Care-Kursen, dass an den Menschen eher ein Ess- und Trinkterrorismus durchgeführt wird, weil sobald jemand weniger isst und, oder je weniger er isst und trinkt, umso mehr wird er mit Essen und Trinken bedrängt. Ja. Verhungert sind hier in Deutschland im Dritten Reich, in den Konzentrationslagern, da sind Menschen verhungert und verdurstet, ja, die hatten Hunger und Durst und sie haben nichts bekommen. In den Pflegeheimen, wie gesagt, je weniger jemand zu sich nimmt, umso mehr wird er bedrängt. Ja.
Und was passiert, wenn man da jetzt weiter, obwohl der Mensch das gar nicht will, weiter Flüssigkeit und Nahrung zuführt?
Das kann letztendlich dann einfach belastende Symptome machen, ja, was letztendlich als erstes tritt in der Regel eine Verschleimung auf, ja, also. Es kann zu Übelkeit, zu Erbrechen führen, es kann zu Flüssigkeitseinlagerungen führen, wo Hände, Füße dick werden, aber auch Wassereinlagerungen in der Lunge, das sagen die Ärzte, es kommt zu einem Lungenödem und das wiederum macht dann letztendlich eine massive Atemnotsproblematik.
Also ja, die vermeintliche Wohltat
genau,
rächt
ganz
sich
genau,
oder
ganz
schädigt
genau, ganz genau,
diesen Menschen eventuell
ganz,
ganz
genau,
gehörig,
ganz
erschwert
genau,
auch das Sterben.
Ja, ja, ist auch beim hochbetagten Menschen, sie haben in der Regel alle eine Herzschwäche und wenn man jetzt Infusionen gibt, wird eben das Herz plötzlich mit einer Flüssigkeitsmenge konfrontiert, ja, mit dem es nicht mehr zurechtkommt und es wird dann in den Körper zurückgestaut und macht diese Probleme. Ja. Durst lässt sich gut lindern und das wissen heute in der Zwischenzeit alle Pflegekräfte, wenn man den Mundraum regelmäßig befeuchtet, ja, der trockene Mund ist das, was unser Gehirn als Durst interpretiert. Und wenn ich den befeuchte, dann wird ein Durstgefühl gelindert.
Ja? Ja, Hans, am Ende unseres Gespräches vielleicht noch die Frage, was sind deine Visionen vielleicht auch oder deine Hoffnungen für die Zukunft, für diese Arbeit, für deine Nachfolger, Nachfolgerinnen, die Kolleginnen, die diese Arbeit auch weitermachen, die Kolleginnen, Kollegen in den Pflegeheimen, wo die Situation ja sich weiter dramatisiert, was das Personal angeht. Was hast du da konkret? Hast du da konkrete jetzt Wünsche und Hoffnungen?
Wünsche hätte ich viele, nein, Hoffnung grundsätzlich schon auch. Ja, es ist wohl so, dass im Prinzip gab es bis jetzt eine Fachkraftquote in den Einrichtungen. Ja, sie müssen mindestens 50% qualifiziertes, also 3 Jahre ausgebildete Pflegekräfte haben. Ja, und 50% dürfen einjährig oder angelernte Pflegekräfte sein. Diese Quote fällt jetzt zum 1. Juli, einfach weil es neue Abrechnungssysteme gibt und es wird mehr, die Amerikaner nennen es ein Primary Nurse System entstehen, das heißt, es gibt eine pro Schicht eine verantwortliche Fachkraft und andere Arbeiten werden vermehrt auf einjährig ausgebildete oder ansonsten Pflegehilfskräfte verteilt werden und da kann man eventuell erwarten, dass die Qualität dadurch weniger wird, weil die Fachkräfte nicht mehr so vor Ort sind wie im Vorfeld direkt am Menschen. Das andere, was für mich allerdings auch, wo ich nicht ganz so schwarz sehe, ist, kommen wir in eine Einrichtung, dann weiß ich, ich habe auch immer einen adäquat gut ausgebildeten Ansprechpartner, ja, was bisher nicht immer der Fall war und damit können unter Umständen auch Informationen gut weitergegeben werden, ja, sodass ich damit dieses System nicht zwangsläufig verschlechtern muss, ja, sondern es kann sein, dass das gut weitergeht, dass es vielleicht sogar besser wird, ja. Das ist dann gerade auch in Situationen und die werden mehr, dass wir in den Heimen Menschen im Rahmen dieser SAPV, der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, betreuen und da braucht es dann oft tatsächlich mehr fachliches Know-how, noch einmal, wenn es um die Durchführung einer vernünftigen Schmerztherapie geht oder auch, wir arbeiten oft mit Pumpensystemen, ja, dass Mitarbeiter da gut eingewiesen werden. Und wenn ich, und wenn ich weiß, ich habe immer eine verantwortliche Kraft da, die dann auch gut ausgebildet ist, dann kann das durchaus auch positiv sein.
Ja. Und dann können wir hoffentlich auch nochmal erleben, dass wirklich auch Palliativfachkräfte, mehr Palliativfachkräfte in den Heimen wirklich als feste Ansprechpartner da sind.
Genau.
Ja, durchaus eine positive Aussicht.
Ja, also ich sehe es nicht ganz schwarz. Ich sehe es nicht ganz schwarz, auch wenn es ist natürlich so, der Fachkraftmangel ist da oder grundsätzlich der Mangel an Pflegekräften ist da. Und mir geht es hier in München auch so, dass es gibt ganz, ganz viele Fachkräfte und auch oder Pflegekräfte mit einem Migrationshintergrund. Und ich bin froh, dass diese Mitarbeiter da sind, denn wenn die nicht vorhanden wären, dann könnte man alle 58 Einrichtungen sofort zusperren.
Also, ja? Wir haben allen Grund, da dankbar zu sein, dass diese Menschen ihre Heimat verlassen haben und hier mitarbeiten.
Genau.
Und es muss nicht deswegen schlechter sein.
Nein, es muss nicht schlechter sein. Mhm. Es ist manchmal, aber eigentlich nur noch in wenigen Fällen, ist es ein gewisses Kommunikationsproblem. Mhm. Aber auch da bin ich ganz zuversichtlich. Ja?
Mhm. Ja, vielen herzlichen Dank, Hans Steil. Seit 2001 Mitarbeiter hier in Christophorus-Hospiz.
2002.
So habe ich die schon älter gemacht. Genau. 2002. Ich Mitarbeiter im palliativ-geriatrischen Dienst beim Christophorus-Hospizverein. Für diesen Rückblick und die Einschätzung nach all dieser Zeit, wie sich die Arbeit auch weiterentwickelt hat. Vielen Dank für das Gespräch, den Austausch und dir alles Gute jetzt für den wohlverdienten, so sagt man wohl, wohlverdienten Ruhestand mit einem anderen Leben, das es auch gibt.
Genau. Ich würde eher sagen, für die Rente, da ist dann der Ruhestand, der ist dann im Hintergrund. Also ich habe eine Grundsicherung zum Leben und damit ist es gut und das ist auch so in Ordnung.
Ah. Ja, danke. Also das möchte ich vielleicht zum Schluss auch nochmal sagen, deine Ruhe, die du ausstrahlst als Mensch, deine Ruhe und auch den Humor, den du mitbringst, das ist neben dem, was du auch zum Ausdruck gebracht hast, der Wertschätzung für die Menschen, die in diesem speziellen Setting eines Heims arbeiten, was dich so sympathisch macht und auch deine Arbeit so erfolgreich gemacht hat.
Mhm. Ich sage ja immer, ich habe das große Glück gehabt, dass ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, meine Nische gefunden habe, aber vielleicht schon auch, dass ich der richtige Mensch dazu war. Ja, und wo man denkt, ja, da muss ich einfach sagen, da habe ich jetzt 20 gute Jahre beim Hospizverein gehabt. Das da auch danke.
Ja. Ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Hans.
Gerne.
Vielen Dank, Herr Steil, für dieses Interview, aber auch für Ihre Arbeit im CHV in den letzten 2 Jahrzehnten. Für Ihre Rente wünschen wir Ihnen nun vor allem Gesundheit und noch viele erfüllte Jahre. Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Reinhören. Sie können uns übrigens unterstützen, indem Sie unseren Podcast auch anderen weiterempfehlen. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.